Eigentlich eine Predigt, eigentlich schon das, was wir hören wollen, hören und weitergeben wollen. Die Gnade Gottes, Gott, der da reich ist an Barmherzigkeit. Ein wunderschöner Text. Wenn man die Bibel liest und auf solche Bibelverse stößt, kann man lange darüber nachdenken und sich von Gott neu füllen lassen mit seiner Gnade, mit seiner Barmherzigkeit. Die Gemeinde in Ephesus hatte das nötig. Der Epheserbrief ist eine Ermutigung. Der Philipperbrief hat eher das Thema Freude zum Inhalt und eine ganze Menge an persönlichen Informationen. Paulus hat zur Gemeinde in Philippi etwa eine ganz persönliche Beziehung. Und von daher werden viele persönliche Dinge ausgetauscht und die Freude, wie das vorangeht in der Gemeinde in Ephesus, sieht das ein wenig anders aus. Das dritte Kapitel ist auch sehr mit persönlichen Sachen voll, aber das erste und das zweite und auch das dritte Kapitel sind Ermutigungen. Ermutigungen für eine Gemeinde, die es nötig hat, weil eine Menge passiert und passiert ist. Ich möchte ein paar von diesen Dingen mit euch lesen und bitte, die erste Predigtfolie aufzulegen. Epheser 1, Vers 3. Etwa: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns in Jesus Christus mit jeglicher Art von geistlichem Segen gesegnet hat. Oder Vers 11. In Jesus Christus sind wir zu Erben eingesetzt worden, damit wir etwas seien zum Lobe seiner Herrlichkeit. Erben Gottes, alles in unserer Hand, was Gott geben kann und will und möchte. Die Gemeinde muss ermutigt werden. Ephesus, eigentlich eine reiche, große Stadt, Handelsmetropole in der heutigen westlichen Türkei, also westliches Kleinasien, eine große Stadt, Geld. Blühender Handel und Reichtum, eines der sieben Weltwunder, der Artemis-Tempel, der Tempel der Diana, dort in dieser Stadt. Er wurde gehütet und immer wieder aufgerichtet und neu gemacht. Der Souvenirhandel boomt. Man baut kleine Tempel, man baut kleine Artemis-Statuen nach. Die Silberschmiede haben Konjunktur. Eigentlich ein einträgliches Geschäft, so ein wenig Tourismus im damaligen Römischen Reich, wird uns in der Bibel berichtet. Hier in dieser Stadt entsteht die erste christliche Gemeinde oder die christliche Gemeinde in Ephesus. Man möge meinen, dass es eigentlich in so einer schönen, reichen Stadt ein Zuckerschlecken ist, Gemeinde zu bauen. Was soll da denn schon passieren? Reichtum, Frieden, Ansehen, große Stadt, Handelsbeziehungen. Aber da, wo jemand verkündigt, dass man nur Christus anbeten soll, da geht der Souvenirhandel oder die Besucher dieses Tempels, es geht zurück, es nimmt ab. Da, wo jemand verkündigt, dass diese Tempel und auch die Götterstatuen in diesen Tempeln ja doch nur von Menschenhand gemacht sind und keine echten Götter, da boomt der Handel mit diesen Götterstatuen eben nicht mehr. Da kriegt man Ärger mit den Leuten, die diese Dinger herstellen und davon ihr täglich Brot bestreiten. Die Bibel berichtet von einem Aufstand der Silberschmiede gegen die christliche Gemeinde, gegen Paulus, gegen all das, was er da so predigt. Die Christen vermiesen ihnen das Geschäft. Eine streitbare Synagoge ist vor Ort. Zunächst einmal ist die Synagoge sehr offen, sehr bereit zu hören, was Paulus da so predigt. Die Bibel berichtet dann davon, dass diese Synagoge sich vehement gegen diese kleine Sekte zur Wehr setzt und versucht, mit allen Mitteln diese kleine Versammlung durcheinander zu bringen und kaputt zu machen. Und dann überhaupt diese ganzen vielen Götter und Tempel da zu verkündigen, dass es nur einen Gott gibt, oder wo wir doch sehen, dass es Hunderte gibt, jeder hat so sein und kann sich seinen eigenen Gott schnitzen. Wieso sagt ihr, es gibt nur einen? Vermischung von dem einen und von dem anderen. Ist dieser Gott nicht besser als jener? Kann man nicht ein bisschen davon, ein bisschen davon, ein bisschen davon? Jeder mixt sich so sein eigenes Religionsgemisch zusammen. Viele Götter. Und dann die interne Zerreißprobe der Gemeinde vor Ort. Paulus muss im 4. Kapitel eindringlich mahnen, die Einheit der Gemeinde zu bewahren, sich nicht von dem äußeren Druck kaputt machen zu lassen. Also eine Gemeinde, die mindestens diese 4 Probleme hat und alles Persönliche und alles an Schwierigkeiten, was es sonst immer unter Menschen gibt, natürlich auch. Eine wohl situierte Stadt, eine Gemeinde, die mächtig ein Druckes Wind von vorne kriegt. Jung Bekehrte, wie soll es weitergehen? Wie geht man damit um? Eine Gemeinde, die noch keine Erfahrung hat mit all dem, was man da so als erfahrene Gemeinde mit solchen Situationen machen müsste. Wie man mit Menschen umgeht, die in die Gemeinde hineinkommen und durcheinander bringen, die merkwürdige Sachen verkünden, irgendeinen neuen Gott und das mit Christus mischen. Neubekehrte, eine Gemeinde aus Neubekehrten, wie soll es weitergehen? Heute ist das ja ähnlich. Die Christen in der Türkei heute brauchen auch wieder unser Gebet. Sie stehen wieder unter Druck. Sie werden wieder in irgendwelche Ecken hineingedrängt. Und es müssen wieder mit Maschinenpistolen Menschen vor unseren Gemeinden stehen, um aufzupassen, dass niemand in eine Gemeinde eindringt. Heute wie damals. Von innen Sorgen, von außen Druck, Druck von der Straße. Und dann ist natürlich immer die Gefahr, dass man bei all dem, was einem da so begegnet im Alltag, was einem vor Augen ist, dass diese Dinge natürlich auch das Denken und auch die geistliche Sichtweise bedrängen. Dass sie mich in Beschlag nehmen, dass sie mein Denken und meine Blickwinkel in Beschlag nehmen und mich auf die Sorgen und Nöte bringen und immer wieder hinweisen. Die aktuelle Situation, die Tatsachen, in denen ich lebe, die Sachzwänge, die da sind, das momentane Alltagsgeschäft, all das lenkt mich ab von dem, was eigentlich Auftrag wäre, was eigentlich Vision wäre von Christus her, von Gott her. Die Vision einer Gemeinde gerät in den Hintergrund, wenn die Sorgen und Probleme mächtig werden. Weil die Sorgen und Probleme uns viel, viel näher sind als das, was dann mal einst, der mal einst in der Ewigkeit geschehen wird. Naja, das wird halt der mal einst geschehen. Aktuell ist, wenn vor der Tür jemand mit der Maschinenpistole stehen muss, mich zu schützen. Wie würde es uns gehen, wenn wir in so einer Situation wären? Gestern war wieder so eine Machetenattacke in Belgien. Wie gehen wir mit den Ängsten um, wenn es wirklich Druck von außen gibt, wenn es schwierig wird? Wenn irgendwelche Menschen mit Allahu Akbar rufen, Gott meinen, einen Gefallen zu tun, wenn sie mich oder meine Nachbarn umbringen? Wie würden wir reagieren als erfahrene Gemeinde über 100 Jahre alt? Und Ephesus war eigentlich erst ein paar Jahre alt, neu bekehrt, frisch dabei. Was tut man denn so als Christ in so einer Situation? Jesus sagt, geht hin in alle Welt. Und auch bei uns drängt sich langsam der Eindruck, dass man ja eigentlich den Fuß gar nicht mehr vor die eigene Tür setzen darf. Vor all den Menschen mit den Macheten und Messern und was sie da so alles in der Tasche haben oder in irgendeinem Gewandbausch. Geht hin in alle Welt, aber ich traue mich nicht mal mehr vor die eigene Tür. Uns geht es doch ähnlich, wenn wir den Eindruck haben, dass wir das gar nicht mehr in die Tat umsetzen können, was Jesus uns als Vision, als Auftrag mitgibt. Die aktuellen Probleme sind uns immer viel näher als das, was Vision wäre, was Auftrag wäre, was eigentlich dran wäre. Ja, aber jetzt können wir es doch nicht. Ich traue mich ja nicht mal mehr auf den Hauptbahnhof, weil wer weiß, wer da so alles rumläuft. Die Situation, Wohlstand, ja. Ephesus ist eine reiche Stadt, Deutschland ist reich, ja. Deswegen kommen sie auch alle. Müsste man sie nicht alle wieder rausschmeißen? Anstatt dass wir zu ihnen hingehen und das Evangelium sagen, denken wir plötzlich ganz andere Worte, ganz andere Sätze. Wir verlieren unsere Vision, das, was Christus uns gesagt hat, aus den Augen, weil die Not auch uns anfängt zu bedrängen. Gleiche Situation wie damals. Ja, wir beginnen heute so ein wenig nachzuspüren, was in Ephesus los gewesen sein muss, als die Leute, die Silberschmiede und all die, die zusammengetrommelt haben im Amphitryon, 2 Stunden lang Großes die Diana der Epheser gerufen haben. 2 Stunden lang und alle, die ihnen zu nahe gekommen sind, verprügelt haben. Paulus haben sie gesucht, den haben sie nicht gefunden, haben sie halt jemand anders genommen und den verprügelt. Ja, auch heute wieder in der kleinen asiatischen Gegend rufen sie und schreien sie 2 Stunden, groß ist unser Ministerpräsident und all diejenigen, die ihnen zu nahe kommen, beginnen sie zu verprügeln und schmeißen Scheiben ein und all diese Situation. Ist das nicht doch sehr ähnlich? Beginnt das nicht sehr ähnlich zu werden? Wie reagiert man da als jung bekehrte Gemeinde? Wie handelt man als erfahrene Gemeinde, die wir schon seit mehr als 10 oder 20 oder 30 oder vielleicht noch mehr Jahren bekehrt sind und im Reich Gottes zu Hause sind? Was macht da Paulus wohl? Der Predigttext, der eigentliche, beginnt an dieser Stelle, in dieser Situation. Was schreibt man denn wohl einer Gemeinde in Ephesus in dieser Situation? Und Paulus ist gefangen, er kann nicht mehr hin, er kann nicht selber mehr etwas bewegen. Das ist einer der Gefangenschaftsbriefe. Was schreibt man einer Gemeinde? Was muss man denn jetzt tun in so einer Situation? Der Predigttext, Epheser 2, Abvers 4. Gott, der reich ist an Erbarmen. Das haben wir gebraucht. Wir hätten jetzt erwartet, dass du uns sagst, wie man sich am besten seine Türen verrammelt. Wo man, bei welcher Firma man am besten die Schlösser kauft, um nicht bedrängt zu werden. Das schreibt Paulus sowas. Gott ist reich an Erbarmen. Versteht Paulus nicht unsere Situation? Was soll so ein Wort? Gott, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns liebte, uns mit Christus zusammen lebendig gemacht, waren wir doch tot in unseren Sünden. Aus Gnade also seid ihr gerettet. Er hat uns in Christus Jesus mit auferweckt und mit hineinversetzt in sein himmlisches Reich. In den kommenden Zeiten wird der unendliche Reichtum seiner Gnade sichtbar werden in der Liebe, mit der er uns durch Jesus Christus geliebt hat. Denn durch Gnade seid ihr gerettet aufgrund des Glaubens und das nicht aus euch. Nein, Gottes Geschenk ist es. Nicht etwa aus Werken, damit sich niemand damit selbst rühmen kann. Wir selbst sind doch ganz und gar Gottes Werk. Durch Jesus Christus hat er uns so geschaffen, dass wir Gutes tun können. Er hat sogar die guten Taten schon geschaffen, die wir dann tun sollen. In Vers 1 in Kapitel 2 ist es noch deutlicher, aber hier in Kapitel 2, Vers 4 ist es ähnlich deutlich. Paulus beginnt damit, dass er der Gemeinde erst einmal deutlich macht, liebe Epheser, wisst ihr noch, ihr wart auch mal Epheser, ihr wart mal genauso früher. Ihr wart mal genauso früher. Ihr hättet auch geschrien für das Weltwunder, was in Ephesus ist, dass es nicht zerstört wird, kaputt geht, hinterfragt wird. Ihr wart genauso. Ihr wart tot in euren Wegen, wie all die anderen um euch herum. Ihr wart mal genauso. Könnt ihr euch noch dran erinnern? Ist euch das noch präsent in eurem Herzen? Und dann schaut euch an, Christus hat euch verändert. Ihr, die ihr genauso wart wie die anderen, die euch jetzt Mühe machen in eurer Stadt, ihr wart mal genauso. Und er hat euch herausgeholt, hineinversetzt in sein Reich, hineinversetzt in die himmlischen Welten, gesegnet mit jedem geistlichen Segen und so weiter, was er dann schreibt. Paulus beginnt damit, dass er der Gemeinde deutlich macht, schaut auf euch und macht euch bewusst, was Gott an euch schon getan hat. Das Handeln Gottes. Nicht die Sorgen der Situation, sondern das Handeln Gottes. Ihr wart selber genauso und jetzt hat euch Gott verändert. Habt Hoffnung für die Menschen, die euch im Moment bedrängen, die euch Not machen. Mit euch hat Gott diesen gleichen Weg, ist er gegangen und hat euch herausgenommen aus dieser Situation und er hat gehandelt, nicht weil ihr etwas Besonderes getan hätte, sondern weil er gehandelt hat. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das uns auch sagen. Hast du schon mal mit einem Moslem gesprochen über die Frage der Heilsgewissheit? Als vor ein paar Wochen Ramadan war und wir als Gemeinde eingeladen waren drüben in die Moschee zum Fastenbrechen. Da ist ja die Frage, geht man da hin, nimmt man das wahr? Ich bin da gewesen und einer der Verantwortlichen hat mich durch die Moschee geführt, hat mich von unten nach oben in den Männertrakt, in den Frauentrakt, in die große Halle hinein, hat mir den schönen großen Leuchter gezeigt und so weiter und so weiter. Und im Durchgehen sagte er Nebensätze, die ich gehört habe. Eigentlich verbindet man meinen Glauben immer mit Gewalt. Eigentlich bräuchten wir als Moslems eine Reformation, so wie ihr als Christen. Eigentlich, es sind alles so Nebensätze. Mir ist aufgefallen, dass auch diese Menschen nachdenken über sich und ihren Glauben. Ganz genauso wie wir auch. Dass sie auch bestimmte Dinge wahrnehmen, aber sind wir im Kontakt mit ihnen? Ich habe das Gespräch nicht weiter aufgenommen, weil ich dachte, das erste Mal, wenn ich da bin, muss ich nicht eine Grundsatzdebatte über Gott und die Welt anfangen. Aber es war für mich ein sprechendes Beispiel dafür, dass ihm das so auf der Zunge lag, mir als Pastor der Nachbargemeinde hier deutlich zu machen, ja, das bewegt mich auch, das stimmt irgendwie nicht. Ihr als Christen habt eine Reformation und wir? Was für eine Steilvorlage. Lass ich mich prägen von der Angst vor diesen Menschen oder lasse ich mich prägen von dem Auftrag Christi? Natürlich darf man in den Tempel einer fremden Gottheit, der Diana oder der Artemis oder der, wie auch immer sie alle heißen mögen, ihr wart mal genauso, sagt Paulus der Gemeinde in Ephesus. Wisst ihr es noch? Und er hat an euch etwas getan, er hat euch verändert. Und wenn er das bei euch geschafft hat, das Evangelium hat in eurem Herzen, in deinem Herzen gezündet, dann erwartet doch, dass Gott in der Lage ist, das bei den Menschen, vor denen du vielleicht Angst hast, genauso zündet. Ja, mein Glaube wird immer nur mit Gewalt verbunden. Eigentlich bräuchten wir eine Reformation wie ihr. Wenn man dann miteinander an einem Tisch sitzt, wurde ja eingeladen dann auch zum Essen und mit einem Teller kommt man ja nicht da weg. Nicht? Und das türkische Essen schmeckt wunderbar, schmeckt wirklich gut. Ich als junger Student, wir haben häufig oder immer mal wieder Grindelallee in der Nähe, war ja auch ein türkisches Restaurant, das schmeckt wirklich gut. Und manchmal habe ich mir gedacht, meine Zeit, nicht Ramadan, wird das eigentlich eher mit Fasten verbunden oder mit was anderem? Mein Bauch war nachher so voll. Aber man kann gut miteinander reden, wenn man am Tisch an einer großen langen Reihe sozusagen sitzt und miteinander solche Fragen dann plötzlich, eigentlich bräuchten wir eine Reformation. Was für eine Möglichkeit wäre das? Und wenn ich mich von meiner Angst beherrschen lasse, dass man mit Menschen dieser Art ja doch gar nicht redet, oder was redet man mit denen eigentlich? Das kommt von ganz alleine, da brauchst du keine Sorge haben. Das kommt von ganz alleine. Die Schwierigkeit ist nur, der Punkt 4 hier, Paulus muss im 4. Kapitel die Gemeinde an die Einheit erinnern. Ihr müsst als Christen untereinander Einheit haben, damit ihr das leben könnt, was Christus euch aufgetragen hat. Beschäftigt euch nicht immer nur mit euch selber, mit dem, was ihr tut und sagt und wollt und habt. Und der eine hat sein Wehwehchen links herum, der andere sein Wehwehchen rechts herum. Vergesst nicht die Menschen, die das Evangelium noch nicht gehört haben. Und die sich nach einer Reformation sehnen und spüren, dass da vielleicht mit ihrem Glauben irgendwas nicht in Ordnung ist. Wie baut man in Ephesus Gemeinde? Gemeinde aus jungen Bekehrten mit so viel Problemen. In einer Stadt, wo Leute 2 Stunden lang Allahu Akbar rufen und jeden verprügeln, der bei ihnen zu nahe tritt. Sinnvoller ist der Blick auf das Handeln Gottes. Veränderung passiert nicht, indem man zu den Sorgen, die jeder von uns in den Köpfen und in den Herzen hat, dann auch noch die Sorgen vor der Zukunft dazu tun. Heute ist wieder ein Anschlag oder gestern passiert, was wird morgen sein? Das ist keine Hilfe, das ist keine Lösung für das, was in unseren Herzen geschieht. Wichtig ist das, was Paulus hier macht. Er macht den Leuten deutlich, was in der Gemeinde Gott gewirkt hat. Und es ist ja interessant, er weist die kleine Gemeinde in Ephesus hin und er selber ist gefangen. Er hat eiserne Fesseln um seine Hände und Füße. Und er weist die Gemeinde hin auf das verändernde Handeln Gottes, was schon gewesen ist. 50 oder 100 Jahre später ist Ephesus eine christliche Metropole. Große frühkatholische Konzilien finden dann in Ephesus statt. Dort hat sich die Stadt komplett verändert. Das hat Paulus nicht wissen können. Aber das, worauf die Gemeinde oder die Christenheit vertraut, dass Gott unter ihnen wirkt, das ist passiert. Ephesus war verändert. Maria ist ja hingezogen und Johannes, der Apostel, ist da hingezogen. Es waren große christliche Säulen in der Stadt. Ephesus wurde zu einer christlichen Metropole. Aber jetzt im Moment schreien sie noch 2 Stunden lang, groß ist die Diana der Epheser. Ja, es kann sein, dass man dann momentan Schwierigkeiten hat. Und Paulus ist auch hingerichtet worden in Rom. Zu der Zeit ist dann Nero auch Kaiser geworden und es gab dann nochmal schärfere Verfolgung. Und Vespasian ist Cäsar geworden und wie sie alle heißen. Ja, es kann sein, dass die Anfechtung da ist. Und nach 50 bis 100 Jahren war Ephesus doch eine christliche Metropole. Gott hat diese Stadt verändert. Schaut doch zunächst einmal auf euch. Ihr wart doch genauso und Gott hat euch verändert. Was wird Gott an deinen Nachbarn alles tun können, wenn du ihm das anvertraust? Wenn du mit ihm redest? Ich möchte erinnern an die 30 Tage Gebet für die islamische Welt. Es ist einfach, über Menschen zu schimpfen, die anders sind. Es ist geistlich, für sie zu beten, dass Gott sie anrührt. Dass Gott ihnen begegnet, wie er mir begegnet ist. Dass er sie anzündet, wie er mich angezündet hat. Und wo in mir dann ein Feuer gebrannt hat und ich es allen meinen Schulkollegen sagen musste, dass Jesus mich erreicht hat. Wie baut man Gemeinde in Ephesus? Ich denke, es ist nicht nur ein psychologischer Trick, Prinzip Hoffnung. Schau nicht auf das Negative, schau vom Alltag weg, schau auf das Positive, schau auf die Ewigkeit, schau auf Gott. Das ist nicht nur ein billiger psychologischer Trick, sondern es ist die Frage nach der Reihenfolge. Paulus sortiert die Reihenfolge neu ein und er sortiert sie richtig. Schau auf das Handeln Gottes und lass dir nicht die Adresse geben von der Firma, die dickere Schlösser herstellt, damit du deine Tür verrammeln kannst. Was muss ich tun? Wie muss man sich jetzt schützen? All diese Fragen, ja natürlich, ist auch wichtig. Aber zunächst mal sagt Paulus, schau doch auf das Handeln Gottes. Er ist derjenige. Die Gnade Gottes ist so groß, dass sie euch erreicht hat. Nun, sie wird deine Nachbarn auch erreichen. Bete für sie. Verrammel nicht deine Tür, sondern geh auf die Menschen zu. Und du wirst entdecken, dass sie genauso über die Welt denken oder nachdenken wie du. Dass sie ihre Fragen haben. Vielleicht kannst du ihnen einige Antworten geben im Namen Jesu. Es ist nicht nur ein psychologischer Trick, auf das Handeln Gottes zu schauen, sondern es ist die einzige Grundlage unseres Glaubens und unseres Denkens. Paulus nimmt diese Frage und geht zum Schluss auf ein Wortspiel. Das Wortspiel um das Thema Werk und Handeln. Wenn ihr nochmal die letzte Folie auflegt, da habe ich versucht, das so ein wenig ins Deutsche mit einzuarbeiten. Nicht etwa aus Werken. Ja, natürlich. Jede Klausur, wenn die Klausur nicht klappt, muss man sagen, du musst mehr tun. Ergon, nicht Leistung. Du musst dich mehr hinsetzen, mehr Zeit investieren, mehr üben mehr und so, nicht? Du musst mehr tun. Das ist ja richtig. Nicht? Die ganzen Fragen nach Abitur und Abschlussprüfung laufen über dieses Prinzip. Aber es gibt Bereiche im Leben, da funktioniert das nicht. Wenn du ein Amphitryon vor dir hast, wo Leute 2 Stunden lang rufen, was auch immer sie dann rufen, und jeden verprügeln, der ihnen zu nahe kommt, dann helfen keine mehr Taten, sondern dann musst du zur Seite gehen, natürlich. Es sind unsere Hände manchmal gebunden, aber Paulus sagt, wir selbst sind doch ganz und gar Gottes Werk. Sollte Gott nicht in der Lage sein, mit mir, mit dir, mit ihm umzugehen? Und wenn er an dir dieses Werk hingekriegt hat, warum sollte er es nicht an anderen Menschen auch schaffen? Dieses Wortspiel zum Thema Wort und Werk, Ergon, die Leistung, die Arbeit, während Poema das Schöpfungswerk ist. Das handwerklich zu Ende gebrachte, die handwerklich zu Ende gebrachte Tat. Als ich mein Gesellenstück damals als Tischler abgeliefert habe, wurde das ausgestellt in der Hannoverschen Handelskammer. Ich weiß nicht, viele hat auch die Sparkasse damals die Räume zur Verfügung gestellt. Irgendwie, es wurde ausgestellt und wurde bewertet. Das war der Stand meines Könnens. Das war eine große Eingangstür, Mahagoni, Doppelfalz, umliegende, umlaufende Dichtung, mehrere Schließpunkte und so weiter und so weiter. Das, was ich damals konnte, das war mein Poema, mein Gesellenstück. Paulus sagt, ihr seid Gottes Meisterstück, sein Werk. Alles, was er in der Lage ist zu machen, das hat er in dich hineingelegt und in deinen Nachbarn. Und auch diese tiefe Frage, woher komme ich, wohin gehe ich, was ist der Sinn meines Lebens, warum hat mein Glaube immer nur mit Gewalt zu tun, ist das alles richtig? All diese Fragen sind in dich hineingelegt und in deinen Nachbarn. Warum sollte Gott nicht in der Lage sein zu reden in sein Herz, wenn er bei dir doch auch dein Herz getroffen hat. Und nach 50 bis 100 Jahren ist Ephesus eine christliche Metropole. Und Paulus wusste es noch nicht, denn er ist schon längst tot. Warum sollten wir Gott nicht zutrauen, dass er sein Meisterwerk gemacht hat? Dass er mit seiner Handschrift in das Herz jedes Menschen hineingeschrieben hat? Es geht nicht nur um meine Anstrengungen. Du kannst keine Herzen bewegen. Aber wenn Gott Dinge zusammenfügt und jemand dich fragt oder so eine Steilvorlage gibt, dann solltest du in der Lage sein, dein Glauben zu formulieren. Wir sollten um Gottes Handeln beten und uns nicht die Adressen geben lassen von den Firmen, die noch bessere Schlösser zum Verrammeln unserer Häuser und Türen herstellen. Was für eine geistliche Vision hat man denn dann noch? Lasst uns alles verrammeln, damit niemand mehr kommen kann? Ist das eine Vision Gottes? Nicht etwa aus Werken. Im Alten Testament heißt das nicht durch Heer oder Gewalt. Ja, wir würden so gerne Gewalt anwenden. Irgendwie muss das doch und da muss man doch. Und es ist nicht das Handeln Gottes, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Es ist doch bezeichnend, dass durch die Gebetsbewegung der letzten Jahre und Jahrzehnte Erweckung in der muslimischen Welt an vielen, vielen Stellen geschehen sind, ohne dass jemand was getan hat. Gott hat sich in Visionen und Auditionen Menschen geoffenbart, in das Herz hinein, in der Nacht, am Tage, und er ist da frei. Der mittlere Vers: damit sich niemand selbst rühmen kann. Das habe ich bei meinem Meisterstück, also bei meinem Gesellenstück, auch gemerkt. Der Chef musste das ja bezahlen. Mahagoni, nicht? Vollholz, das ist schon teuer. Er hat gesagt, gut, dann baue ich das bei mir als Fronttür, als Eingangstür ein. Und du stellst dein Gesellenstück aus und alle müssen es bewerten und müssen sagen, ja, okay, ist gut geworden, habe keine schlechte Zensur gekriegt. Mit dem Meisterstück, mit dem Gesellenstück wirst du ja selber, wird derjenige, der es gemacht hat, gelobt. Und der Chef war ganz froh, dass er dieses Ding dann auch wirklich hat einbauen können. Es hat funktioniert. Aber Paulus sagt hier, dass Gott Wert darauf legt, dass es nicht aufgrund unserer Taten geschieht, damit ihm das Lob gilt. Damit sich niemand anderes rühmen kann, sondern damit wir etwas sein zum Lobe seiner Herrlichkeit. Das ist ein ganz wichtiger Hinweis, dass Gott es wirklich ernst meint, dass er handeln möchte und nicht wir. Dass das Eigentliche nicht bei uns liegt, sondern bei ihm. Und nach 300 Jahren, 316, 318 Jahren, ist das Römische Reich dann christlich. Da, wo vorher Christen vor die Löwen geworfen werden, da werden plötzlich Gottesdienste gefeiert. Gott wirkt, er handelt. Und seinen Arm zu bewegen, ist viel wichtiger, als wenn ich mit irgendeiner Hektik frage, was soll ich denn jetzt tun, was soll ich denn jetzt tun, was kann man denn jetzt noch tun? Gott wird dich schon anleiten, das zu tun, was für ihn wichtig ist. Eigentlich, Paulus sagt am Anfang, ihr seid sein Meisterwerk, die Gemeinde in Ephesus. Diese frisch begonnene, neu bekehrten Gemeinde, ihr seid mein Meisterstück. Das sagt er auch zur Gemeinde Mülheim. Auch wenn wir über unsere eigene Gemeinde manch anderes Wort sagen würden. Wie kann man das sagen und so. Wenn Gott dich und mich als sein Meisterstück bezeichnet, sein Meisterwerk bezeichnet, die Liebe, die Hochachtung, die Freude über die Gemeinde vor Ort, wenigstens ein wenig sollte in meinem Herzen der eigenen Gemeinde gegenüber zu finden sein, wenn der Geist Gottes in mir lebt. Ihr seid mein Meisterstück. Damit alle sich freuen, was ich an euch und in euren Herzen verändert habe. Denn schaut doch mal, ihr seid doch genauso gewesen wie die da draußen, die rumschreien und jeden verprügeln, der ihnen zu nahe kommt. Ihr wart doch auch so. Oder hättet es am liebsten getan mit dem einen oder anderen. Lasst uns miteinander beten und Gott die Ehre geben. Amen.